Liebe Freunde, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein kann. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen, euch sehen können. Ihr seid viele, das ist schön und sind sicher noch viel mehr, die den Gottesdienst übertragen bekommen. Darüber freuen wir uns. Ich war auf der Bayerischen Pastorentagung. Und seit 3 Jahren das erste Mal wieder, weil davor war unser Umzug und dann 2 Jahre Corona, da war das ausgefallen. Und jetzt das erste Mal wieder und ich habe mich so gefreut, dass eine ganze Reihe junger Geschwister darunter waren. Und die waren plötzlich alle jünger als ich. Und dann haben sie mich gebeten, als Alterspräsident die Predigt zu halten. Das war das erste Mal, dass ich Alterspräsident genannt wurde. Dabei fühlte ich mich innerlich wie 35. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr fühlt euch sicher auch innerlich jung und das ist auch gut so. Das ist jetzt 2 Wochen her und es ist jetzt schon wieder fast 2 Monate her, dass die Queen gestorben ist. Erinnert ihr euch? Hand aufs Herz, wer hat nicht die Begräbnisfeierlichkeiten verfolgt und sich ein bisschen gefühlt wie im Märchen. So viel uraltes Zeremoniell, so viele schöne Uniformen, so viel Prominenz aus aller Welt. Man konnte ja kaum einen Fernsehkanal wählen, auf dem nicht das Königshaus und die 70-jährige Regentschaft Elisabeths bis ins Kleinste kommentiert wurde. 7 Jahrzehnte, das ist die längste Regierungszeit überhaupt. Das ist länger, als ich lebe. Und dabei war sie auch noch fromm, die Queen. Also zu ihren vielfältigen Titeln gehörte auch der Defender of the Faith. Das heißt zu Deutsch Verteidigerin des Glaubens. Das scheint sie ernst genommen zu haben. Eine Vorzeigemonarchin. Wusstet ihr, dass es in der Bibel eine Spiegelung zu ihr gibt? Keine Königin, sondern einen König. Und zwar den mit der längsten Regierungszeit, die in dem kleinen Königreich Juda jemals aufgezeichnet worden ist. Ganze 55 Jahre. Das war damals, wo die Leute bei weitem nicht so alt wurden wie heute. Da waren das circa 2 Generationen, die aufwuchsen und starben und nur einen König kannten. Das war nicht König David, auch nicht sein Sohn Salomo, sondern ein viel späterer König, der Manasse. Und so heißt es im 2. Buch Chronik, Kapitel 33, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. So haben es die Priester, die die beiden Bücher Chronik von Israel verfasst haben und die lange Reihe von Königen wie eine Perlenkette auffädelten, die haben das so aufgeschrieben. Und weil es Priester waren, die diese ganzen Geschichten gesammelt haben, ist es klar, dass sie auch gleichzeitig ihre Beurteilung mitgeliefert haben. Jeder Regent bekam eine Note, wie in der Schule. Und das orientierte sich nicht an den militärischen Großtaten oder an der geschickten Diplomatie oder an den Prachtbauten, mit denen er Jerusalem geschmückt hatte. Nein, die Beurteilung orientierte sich daran, ob der König fromm gewesen ist oder nicht. An Manasse knüpften sich große Erwartungen, denn er war der Sohn des guten Königs Hiskia, der, so würden wir heute sagen, der die Kirche wieder auf Vordermann gebracht hatte. Manasse hatte also die besten Voraussetzungen. Einen frommen Vater, ein gutes Vorbild und eine entsprechende Erziehung. Aber Es sollte ganz anders kommen. Die Chronisten schreiben, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete den Baalen Altäre und machte Ascheren und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich. Und er baute dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn Altäre. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom und trieb Zeichendeuterei und Wahrsagerei und Zauberei und beschwor Tote und weissagte. So tat er viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte und zu seinem Sohn Salomo, in diesem Haus zu Jerusalem, das ich erwählt habe, vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich, und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie alles halten, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Völker, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Manasse, der König mit der längsten Regierungszeit, ist also das genaue Gegenteil von der Queen. Er ist kein Prachtstück, sondern ein Miststück. Er ist kein Verteidiger des Glaubens, sondern ein Verräter des Glaubens. Man könnte nun fragen, warum lässt Gott diesen Mann unangefochten so lange auf dem Thron? Warum darf er Israel zugrunde richten? Warum stoppt Gott ihn nicht, bevor alles den Bach runtergeht? Warum? Wir wissen es nicht. Auch das ist eins der großen Rätsel der Geschichte. Wir hätten sofort reagiert, wenn wir gesehen hätten, wo der Hase langläuft. Also wir hätten ihn nach 4 oder spätestens nach 8 Jahren abgewählt. Deshalb finde ich Demokratie gut, weil man seine Oberen selbst wählen kann und gegebenenfalls auch abwählen kann, wenn sie nichts taugen. Aber das war keine Demokratie damals in Israel, das war eine Monarchie und dazu eine schlechte. Gott lässt ihn machen, den Manasse, einen Verräter des Glaubens. Aber hier muss ich einhaken, ich muss das Bild von Manasse ein bisschen zurechtrücken. Manasse war nicht ungläubig. Er war kein Atheist, wie wir vielleicht vermuten würden. Nein, kein Atheist. Im Gegenteil, er war sogar besonders religiös. Und deshalb interessierte er sich auch für die anderen Gottheiten und für ihre Heilsversprechungen. Und er hatte so viele Fragen, zum Beispiel, werde ich lange leben? Werde ich einen Sohn haben, der nach mir auf dem Thron sitzt? Wird mein Reich ewig bleiben? Werde ich über meine Feinde siegen? Wird mein Reichtum verdoppelt werden? Das Problem war, dass Gott ihm darauf keine Antwort gab. Dieses Schweigen Gottes verwirrte und irritierte ihn. Und es empörte ihn manchmal sogar. War er nicht schließlich der König? Stand es ihm nicht zu, eine Antwort zu erhalten? Stattdessen musste er sich nur diese Propheten anhören. Schlecht gekleidete Gestalten waren das, hohlwangige Hinterwäldler, finstere Fanatiker. Und die hielten ihm immer so furchtbare Predigten. Also von Geboten und von Mose, der schon lange tot war. Und das hatte alles gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun und mit den Fragen, auf die Manasse eine Antwort haben wollte. Und eben dieses Schweigen Gottes trieb ihn zu anderen religiösen Praktiken und auch zur Magie, die irgendwie vielversprechender zu sein schien. Nun beteiligen wir uns ja sicher nicht am Tischrücken und stellen kein Buddha in unseren Vorgarten. Aber in einer Sache, glaube ich, können wir mit Manasse mitfühlen. Denn wir kennen das doch auch, dass Gott nichts sagt, wenn wir beten. Wir bitten um Heilung, weil uns der Rücken wehtut und die Knie und weil der diagnostizierte Krebs immer weiter fortschreitet. Wir bitten um Segen für die Kinder und die Enkel, dass sie glücklich werden und dass ihre Ehen halten. Wir beten für den Schlüssel, den wir verloren haben und uns nicht erinnern können, wo wir ihn hingelegt haben. Wir fragen nach Lösungen und er antwortet nicht. Warum? Vielleicht stellen wir die falschen Fragen. Wir wollen wissen, auf welchem Weg das Glück zu uns kommt. Dabei will Gott, dass wir den Weg zum Heil finden und dass wir ihn dann auch nicht verlassen. Jahr um Jahr lässt er uns immer wieder dieselben Geschichten von Jesus predigen, die uns die Augen öffnen sollten, woher uns Hilfe kommt und wo unser Ziel ist, wo wir mal hinkommen sollen. Manasse auf jeden Fall war nicht zufrieden mit Gott und den Propheten, die ihm immer nur predigten, kehr um von deinen Sünden. Um allem die Spitze aufzusetzen, lesen wir in dem Parallelbericht im zweiten Königebuch, also in der weltlichen Geschichtsschreibung von den Ministerien und den Beamten, dass Manasse Menschenrechtsverletzungen der übelsten Art gegen seine eigenen Volksgenossen beging. Seine Regierung verwandelte sich von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer Schreckensherrschaft. Man war seines Lebens nicht mehr sicher. Und da heißt es, auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war. Das Ende kommt dann ganz schnell. Die assyrische Großmacht fällt in das kleine Königreich ein und erobert in einem Blitzkrieg Jerusalem. Tausende Tote, vergewaltigte Frauen, verwüstete Häuser, eine eingerissene Stadtmauer, brennende Gehöfte. Und der König? Der König wird in Ketten gelegt und ins ferne Babel deportiert. Schluss, Ende aus. Und die Priester, die das alles aufgeschrieben haben, werden bei aller Trauer und bei allem Entsetzen über das Unglück Jerusalems trotzdem gedacht haben, recht so. Recht so. Gott lässt sich nicht spotten. Und sein Wort, das er verkündigen lässt, ist wahr und kommt, gewiss. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Und der Tag des Herrn, wir wussten, es ist schrecklich. Und deshalb schreiben sie, darum ließ der Herr über sie, das Volk und den König, ließ über sie kommen die Obersten des Heeres des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Das hat er nun davon. Womit sie nicht gerechnet hatten, die Priester, das geschieht irgendwo in einer Gefängniszelle in Babel, wohl in der Nacht, als keiner mehr wach war und das mitgekriegt hat. Da liegt der böse König Manasse auf den Knien und weint wahrscheinlich und betet: Herr, wird er gesagt haben, Herr, du Gott meiner Väter, du hast wahrhaftig Recht gehabt. Und alle Könige, und ich auch, sind nichts vor dir. Ich habe gesündigt. Meine Sünden sind zahlreicher als der Sand am Meer. Ich habe deine Gebote gebrochen. Ich habe Götzenbilder in deinem Tempel aufgestellt und habe viele, viele, viele Ärgernisse angerichtet. Ich erkenne meine Verbrechen und bitte um Gnade. Vergib mir Unwürdigen. Nach deiner großen Barmherzigkeit, so will ich dich loben mein Leben lang. Vielleicht hat das Eingefangener, der noch wach war, mitgehört und aufgeschrieben. Wir finden nämlich das Gebet des Manasse in den Apokryphen des Alten Testamentes. Das ist in meiner Bibel genau zwischen dem Schluss des Alten Testamentes und dem Anfang des Neuen Testamentes. Und da ist das Gebet des Manasse an der letzten Stelle. Und das Gerücht verbreitet sich unter denen, die mit verschleppt worden sind und gefangen sind in Babel, auch unter den Priestern. Der Manasse, der hat Buße getan. Der hat Gott angerufen und gesagt, er würde jetzt alles richtig machen, wenn es dem Herrn gefällt und er ihn am Leben ließe. Was meint ihr, wie die Priester reagiert haben? Die werden sich ihre langen Bärte gestrichen haben und dann langsam die Köpfe geschüttelt haben. Gott ist nicht so. Haben die Minister, die übrig geblieben sind, nicht auch die Köpfe geschüttelt und gesagt, keine Chance? Haben nicht die, die unter der Willkür Manasses haben leiden müssen, die Freunde und Familienmitglieder verloren haben, die ermordet worden sind, die Köpfe geschüttelt und die Fäuste geballt haben und Nein gesagt? Ja, sicher werden sie das getan haben. Würden wir Wladimir Putin zum Predigen einladen, wenn wir gehört hätten, dass es ihm leid täte, dass er Tausende und Abertausende in den Tod geschickt hat, ein ganzes Land verwüstet und die ganze Welt belogen hat? Nein, wir würden das sicher nicht tun. Aber so geht die Geschichte in der Bibel weiter. Und als er in Angst war, der Manasse, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder als König nach Jerusalem zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem Gott und die Reden der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels, siehe, das steht in den Geschichten der Könige von Israel. Das müssen sie also auch aufschreiben, die Priester, die Chronisten Israels, dass Gott barmherziger ist als sie, deren tägliches Brot eigentlich das Vergeben war und das Opfern. Und dass Gott vergibt, bevor er gesehen hat, dass wir mit guten Taten uns hervortun. Was für ein außergewöhnlicher Gott ist das? Jemand hat gesagt, unser Bild von Gott darf nicht so bleiben, wie es heute ist, sondern es muss sich weiterentwickeln. Wenn wir die Bibel lesen, werden wir immer wieder überrascht von neuen Facetten von Gott. Was wir von Gott jetzt wissen, das ist wie ein Trailer, also wie eine kurze Vorschau, die man im Fernsehen sieht, 1 oder 2 Minuten vor dem Film am Abend, der dann abendfüllend ist. Was wir von Gott begriffen haben, das ist nur die Vorschau, das Eigentliche kommt noch. Wir werden überrascht sein, wenn wir sehen, was er in seiner Geduld und Langmut alles getan hat und im Hintergrund, welche Fäden er gezogen hat, damit wir leben können. Ich komme noch einmal auf die lange Regierungszeit der Queen und von Manasse von Juda. Übrigens, bei Manasse hat man nicht so einen Staatsakt bei der Beerdigung veranstaltet wie bei Elisabeth. Man war wahrscheinlich froh, dass er endlich tot war. Und der Sarg wurde auch nicht neben die Särge der Könige im Mausoleum gestellt, sondern man hat ihn in seinem Garten beerdigt, sozusagen in aller Stille. Ich muss noch mal staunen über die Geduld Gottes mit dem Bösewicht. Er lässt sich ewig Zeit, bevor er ihm Einhalt gebietet und Schluss ruft. Und dann gibt er diesem Erzbösen eine zweite Chance. Nun bin ich kein gekröntes Haupt und ihr auch nicht. Aber wenn ich es recht bedenke, sitzt man doch wirklich lange auf dem Thron des eigenen Lebens und schaltet und waltet und lässt sich nicht gerne dreinreden. Wenn dann die Frau oder vielleicht auch der Mann oder die Kinder einen kritisieren, dann wird man ganz schnell fuchsteufelswild und hält sich die Ohren zu und denkt, Majestätsbeleidigung. Wie ist das denn, wenn Gott sich zu Wort meldet bei uns, wie bei Manasse? Wenn er dich an seine Gebote erinnert und dein Leben, wie es gelaufen ist, durchkreuzt, was dann? Der mieseste aller Typen, Manasse, predigt uns dann seine Lebenspredigt. Und er würde sagen, ich habe vieles ohne Gott gemacht. Ich habe ihn herausgefordert. Ich habe seine Gebote abgeschafft. Ich habe meine Mitmenschen tyrannisiert. Ich habe getötet. Ich habe gelogen und betrogen. Aber als das Unglück über mich hereinbrach, als ich auf den sicheren Tod zuging, da habe ich Buße getan. Da bin ich umgekehrt, weil ich meine Schuld eingesehen habe und er hat sich meiner angenommen und hat mich aus der Finsternis ins Licht gebracht. Jetzt sehen wir ein Bild. Ich hoffe, dass man das sehen kann, ja. Ihr seht das Bild, Jesus am Kreuz, der unsere Schuld trägt. Seht ihr auch den kleinen Menschen da hinten? Läuft er weg vom Kreuz oder läuft er hin? auch wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, lohnt es sich, umzukehren zum Kreuz. Wenn ich nur noch eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr zu leben hätte, ich würde es immer wieder tun, umkehren. Denn die Restlaufzeit meines Lebens im Frieden mit Gott zu verbringen, eine zweite Chance zu bekommen, das ist so viel besser als 50 oder 70 oder 100 Jahre selbstherrlich in Angst vor dem Ende zu leben. Es zählt nicht die lange Lebenszeit, sondern wie sie am Ende beurteilt wird. Glücklich ist der, der nicht vor Gott wegläuft, sondern zu ihm hinläuft. Denn ihm wird vergeben werden. Und er darf von Neuem anfangen. Nichts wird dir vorgehalten, wenn du zu Gott kommst und sagst, ich bin schuld und ich brauche Gnade. Die Gnade ist stärker. Amen.